Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Caro Corneli.
Ja, hallo, liebe Freundinnen und Freunde. Schön, dass alle wieder mit dabei sind. Ich habe ein Spiel erfunden. Ich habe ein Spiel erfunden für Leute, die sich schämen, dass sie schon einige Meilen auf dem Tacho haben, aber immer noch kein Schach spielen können, weil Schach, das assoziiert man ja mit Muße, mit gerne denken, mit guter Konzentrationsfähigkeit und ausdauernder. Ja, und alle, bei denen diese feinen Eigenschaften leider vielleicht nicht im Lieferumfang enthalten waren, die können jetzt trotzdem von allen gesellschaftlichen Vorteilen profitieren, wenn sie mein Spiel spielen. Es heißt Schachsinn. Ich wollte es erst Blödsinn nennen, aber das wird der Sache irgendwie nicht gerecht. Man benötigt dafür zwei Spieler, die wirklich nicht Schach spielen können, und ein Schachbrett und die üblichen Figuren natürlich, also der Turm, das Pferd, das Boot, die Prinzessin und wie sie alle heißen. Ja, und dann setzt man sich irgendwo hin, wo einen idealerweise auch noch andere sehen können, und dann geht's los. Man macht einen Zug und der andere sagt sowas wie, pah! Da habe ich mehr erwartet von dir. Und dann setzt der andere und dann sagt man sowas wie, ja, ein schlechter Zug macht 30 gute zunichte, ne? Und wenn man dann irgendwie des Vortäuschens irgendwann überdrüssig geworden ist, dann sagt man einfach schnell Schachmatt und die Partie ist vorüber. Vergessen Sie nicht, den Gegner zu loben für seine clevere Taktik. Versichern Sie ihm, dass er beim nächsten Mal mehr Glück hat. Dieses Prinzip heißt Fake it till you make it. Und das ist ein Prinzip, das meine liebe Freundin Christine Nichols mir beigebracht hat. Ich begrüße dich erstmal an dieser Stelle. Schön, dass du heute da bist.
Hallo,
guten Tag. Du bist schön, dass du da bist.
Du bist schön, dass du da bist.
Nein, du bist schön, dass du da bist. Also dieses Prinzip, das du mir beigebracht hast. Fake it till you make it.
Habe ich dir das beigebracht?
Naja, ich habe das zum ersten Mal aus deinem Mund gehört und das dann als Möglichkeit in Betracht gezogen, dass man auch, also was heißt es? Im Grunde heißt es ja, wenn du dein Ziel noch nicht erreicht hast, dann tu einfach so, als ob.
Ja, oder ich habe das mal gesungen vor langer, langer Zeit. Das ist ja leider nicht von mir erfunden worden. Es ist ja, Fake it till you make it gibt es ja schon ewig.
Ja.
Mittlerweile hat sich das ein bisschen gedreht. Ich würde sagen, mittlerweile ist es so, keep it real till you make it geworden in den letzten Jahren.
Naja, jetzt ist dein erstes Album im Januar erschienen. Es heißt I'm Fine. Eigentlich irgendwie anachronistisch. Also jeder bricht unter der Last seines Privatlebens oder seinem Job oder keinem Job oder einfach allem, was es so gibt, zusammen. Nur Christine Nichols sagt, I'm fine. Ist das ein klassischer Fall von Fake it till you make it?
Stark.
Danke.
Also erstmal finde ich es großartig, dass du aus dem Albumtitel rausgelesen hast, dass bei mir alles läuft, alles gut läuft, ich alles im Griff habe, ich morgens strahlend aufstehe, Sport mache, mein Leben im Griff habe. Das ist einfach so. Nein, Quatsch, das ist natürlich nicht so. Also I'm fine kann ja vieles heißen. Das kann ja heißen, dass es eben okay ist dafür, wie es ist. Es kann heißen, dass man vielleicht jemanden auch mal irgendwie abbügelt mit einer kurzen Antwort. Da kann ja jeder für sich selber schauen, was es bedeutet. Aber im Feinen ist privat von mir gesprochen nicht so, dass jetzt alles richtig, dass ich alles richtig mache.
Ach, siehst du dir, du hast ja nämlich auch dein britischer Nachname legt das, na, du bist ja auch im Grunde Muttersprachlerin im Englischen.
Ich dachte, du sagst, du bist ja Mutter.
Nee, das wüsste ich. Heißt I'm fine, muss gar nicht unbedingt heißen, mir geht's super, sondern kann auch heißen, naja.
Ich glaube, da kann. Das heißt vieles. Und ich habe das auch schon gesagt, wenn es mir nicht gut ging zu Leuten, weil ich irgendwie keinen Bock hatte auf ein Gespräch. Und ich habe das auch schon mal gesagt, obwohl es mir richtig mies ging und aber wollte, dass mein Gegenüber nachfragt, ob ich wirklich fein bin, weil mir ging es gar nicht fein. Und ich glaube, da kann jeder für sich selber entscheiden, was das für ihn
also
bedeutet.
Also I'm fine könnte dann einfach auch heißen, lass mich in Ruhe.
Wenn das für dich das heißt, dann kann es das sein.
Ja, heute werde ich dich nicht in Ruhe lassen. Heute habe ich viele schöne Fragen für dich vorbereitet und ich freue mich wirklich sehr, dass du hier bist, meine liebe Chrissy.
Ich freue mich auch.
Christine Nichols ist heute mein Lieblingsgast bei Plus 1. Liebe Christine, darf ich dich jetzt eigentlich endlich Popstar nennen?
Du darfst mich sowieso schon lange alles nennen, was
gar
du möchtest.
Gar nicht. Du hast dich so gewehrt da noch vor einem Jahr, wenn ich immer gesagt habe, Popstar, dann warst du sauer, weil du das so irgendwie ironisch fandst oder so. Darf ich das jetzt sagen, offiziell?
Wenn du möchtest, darfst du das sagen. Ich glaube nicht, dass ich ein Popstar bin. Ich habe lediglich ein Album gemacht, von dem ich nicht mal wusste, dass ich ein Album mache, als ich die Songs geschrieben habe, was aber ein Album geworden ist. Ich habe einfach nur gemacht. Und das findet jetzt irgendwie Anklang und das ist natürlich total schön.
Ja. Ja, aber also ich meine, ich habe natürlich, bin ein bisschen zweierlei heute. Ich spreche zu dir als deine Freundin Caro.
Als eine sehr, sehr gute Freundin.
Als eine sehr gute Freundin Caro, aber ich spreche natürlich auch sozusagen als Journalistin, die mit dir über den Erfolg von deinem ersten Album reden will.
Seit wann bist du denn Journalistin?
Du bist voll gemein.
Du siehst so toll aus. Es ist so schade, dass wir nicht nebeneinander sitzen dürfen.
Und da wurden halt auch wirklich sehr schöne Sachen über dich in den letzten 3 oder 4 Wochen geschrieben, im Tagesspiegel, in der Süddeutschen, im Spiegel, in der Taz. Und ein Kollege vom Tipp war es, glaube ich, der hat geschrieben, und das hat mich wirklich beeindruckt, der Phönix steigt bei Nichols aus dem Aschenbecher. Hm. Das ist unbeschönigt und wahr. Ich habe mich gefragt, ist es noch Journalismus oder schon Poesie?
Das war Silvia Silko. Das war
eine Kollegin. Demnach. Und das trifft es so sehr. Warum erkenne ich dich da so gut wieder?
Das musst du, glaube ich, beantworten. Ich weiß es nicht. Man fühlt sich ja manchmal so, ne? Also ich für meinen Teil habe relativ viel auch in den letzten 2 Jahren damit zu tun gehabt, mich regelmäßig wieder am Schopf zu packen und mich irgendwie aus dem Dreck zu ziehen. Und da gehört halt auch, wie in dem Song Phönix, wo ich singe, Phönix aus dem Aschenbecher, my friend. Ich kann ja mal kurz sagen, wie der Refrain ist. Irgendwo läuft wieder mal the end. Wenn hier noch einer für was brennt, dann das Feuer für die Parisienne. Geh mal wieder vor die Tür, hör mal auf zu flennen. Phönix aus dem Aschenbecher, my friend. Und so habe ich mich halt einfach gefühlt und das habe ich dann aufgeschrieben.
Und zwar hast du ohne Druck diese Platte gemacht. Also du hast so geschrieben, wenn dir danach war. Genau. Du hattest Zeit und Ruhe. Ja. Und voilà, alle von der Isar bis an die Spree jubeln irgendwie die Experten unabhängig voneinander. Einer hat geschrieben, eine singende Schauspielerin, so wie Zooey Deschanel oder Marilyn Monroe, viel besser geht's ja eigentlich nicht. Können wir festhalten, dass das ein Moment ist, in dem die Dinge gelungen sind und du bist wirklich fein?
Das ist eine total fiese Frage, weil gelungen würde voraussetzen, dass ich mir was vorgenommen habe, was ich hätte erreichen wollen. Und das habe ich ehrlich gesagt ja nicht. Das war ja in der Pandemie, wo man einfach da sitzt und gezwungen ist, diese ganzen dummen Gefühle zu fühlen, die man dann hat und die man nicht mehr wegarbeiten konnte oder sich nicht mehr beschäftigen konnte, sondern man musste sich dem stellen.
Also gelungen können durchaus auch Dinge sein, die man nicht forciert hat. Ein gelingendes Leben ist so.
Ich freue mich sehr, dass das fein läuft und dass Menschen auf das Album stoßen und dass ich Nachrichten kriege, dass Leute sagen, ich fühle das oder das hat mich getröstet. Das finde ich sehr schön. Da freue ich mich sehr drüber.
Ich wollte eigentlich sozusagen diesen Ist-Zustand nur mal festhalten. Es ist jetzt gerade gut.
Hey Caro, es ist nie alles gut. Es ist ja einfach, das ist so auch wie diese Frage, hey, na, alles gut? Und ich denke mir eigentlich immer, wenn ich das gefragt werde, boah, Hals, Maul, ey, was, ja, alles
so reden
ist
wir
gut.
Hier nicht.
Lass mich in Ruhe, alles ist gut, cool. Ja. Nein, es ist nie alles gut. Und auch wenn ich mich gerade über viele Dinge beruflich total freue, es gibt ja, das Leben ist ja nicht nur
dann,
das, ne?
Dann lass es mich nochmal anders formulieren. Du hast Erfolg jetzt im Moment, das lässt sich nicht abstreiten. Den hast du mit einer, also sagen wir mal, einer Scheißegal-Haltung hergestellt. Ja? Du musstest diese Dinge machen und du hast sie nicht gemacht, damit die Leute über dich schreiben. Hm. Jetzt hast du dich ja nicht einfach hingesetzt und hast gesagt, mir doch egal, und hast zugeguckt, was der Stift auf dem Blatt so macht, sondern du hattest ja irgendwie auch einen Grund zu schreiben. Hm. Warum musstest du schreiben?
Ja. Also scheißegal war es natürlich nicht, das Gegenteil war der Fall. Ich hatte angefangen, das Album wirklich eben in der Pandemie zu schreiben, in einer Zeit, wo alles um einen herum war wie, keine Ahnung, im Film der Autounfall und bist du in Zeitlupe, nimmst du die Sache noch so wahr und das über ein ganzes Jahr eben erstreckt, das weiß ja jeder, der dabei war. Und vorher hatte ich oft den Druck, weil ich ja auch Schauspiel mache und viel freelance, immer da zu sein, immer zu erfüllen, immer so Poor Kids Syndrome mäßig, ich muss Geld verdienen und ich muss irgendwie hier und da, und man so einen wahnsinnigen inneren Druck und auch viel mehr Wut und gar nicht, ich habe mich gar nicht wirklich zugelassen, oft hatte ich das Gefühl. So, ich habe nicht zugelassen, wie zu fühlen, wie ich mich fühle. Mhm. Und eben in dieser Zeit darauf zurückgeworfen zu sein in der Pandemie, musste ich das. Man konnte ja auch wirklich nicht raus. Also es war, da musste ich mich hinsetzen, meine ganzen dummen, kleinen, lächerlichen Scheißgefühle und mich selber einfach mal aushalten. Und dann habe ich angefangen zu schreiben.
Und dabei ist dann sowas wie, ja, so wie so ein Spiegel von dem, wie du dich fühlst, tatsächlich rausgekommen, in Wort gegossen.
Ja, ja, in Wort, in Gitarre gegossen, in Synthies. Ja, das, ich hatte aber, als ich angefangen habe, wirklich nicht gedacht, weil da war ja auch die Trennung der Band davor, ich mache jetzt hier mal ein Album und das muss jetzt irgendwie alles abgehen und geil werden. Das Gegenteil war der Fall. Also ich habe erstmal ein paar Songs fertig gemacht und habe dann irgendwie mal hier geschrieben und da geschrieben und irgendwie hatte man dann plötzlich doch eine ganze Menge zusammen und dann hat man zusammen mit anderen Leuten, mit dem Label beschlossen, auch vielleicht, wenn du noch zwei machst, dann wird es ein Album.
Aber diese Scheiß-Egal-Haltung, hast du mir neulich am Telefon gesagt, die lässt sich leider nicht reproduzieren, wenn es einem nicht egal ist.
Richtig.
Wie wirst du also mit dem Druck dealen, den dann das zweite Album auf dich ausübt?
Ich werde wahrscheinlich wieder schreiben. Ich werde wahrscheinlich wieder Songs darüber schreiben. Das ist ja wirklich so. Es ist echt, das kennt ja jeder, ne? Wenn man es nicht forciert oder wenn man nicht needy ist und es nicht will, dann fällt es oft viel leichter. Und wenn man Dinge ganz, ganz wichtig erachtet, dann ist man unsouverän vielleicht auch oder es kommt nicht so richtig auf einen zu. Ich habe neulich ein Casting gemacht im Schauspiel und ich war so uncool, ne? Weil ich das so sehr wollte und das hat natürlich nicht geklappt. Und es ist auch in Ordnung, dass Sachen nicht klappen, aber das ist, they only want you when you shine, das ist wirklich so.
Und shine kann man demnach nur, wenn es einem egal ist und es ist einem nicht egal, wenn man es will. Also dieser Kreislauf lässt sich auch an keiner Stelle aufbrechen.
Ich weiß nicht, ob man das so jetzt irgendwie in einem Satz monolithisch runterbrechen kann, aber es ist schon irgendwie, ich finde auch nicht, dass einem was egal sein sollte, weil natürlich ist mir das alles nicht egal, so, denn das wäre ja tragisch. Aber ich glaube, wenn man niemanden beeindrucken will und es auch ohne diese Sache funktionieren würde, also wenn es für mich auch, wenn alles eigentlich mit dir, wenn du mit dir selber cool bist und einen guten Platz für dich irgendwie gefunden hast, so eine halbwegs vernünftige innere Sicherheit, dann kann man schon Richtung Fein gehen.
Dasselbe gilt ja auch für Männer, ne? Also ist ja so. They only want you when you shine.
Verrückt, ne?
Ja. Und auch hier habe ich immer noch kein wirklich gutes Konzept gefunden, um das irgendwie aufzubrechen. Also wenn es einem so ein bisschen mehr egal ist, was eigentlich ein anderer Ausdruck ist dafür, dass man ein bisschen mehr bei sich ist.
Ja, good point. Ja.
Dann, dann lieben die einen auch. Und dann sagt man sich.
Du stellst hier so Thesen auf.
Was soll ich mit den ganzen Männern, die mir zu Füßen liegen, Schnürsenkel binden? Puh.
Oh Gott.
Ja. Das steht auf so einer Postkarte, die ich neulich gesehen habe.
Wirklich?
Ich wollte es einfach mal anbringen. Postkartenprosa.
Also, ja, vielleicht hat man dann, ich weiß nicht, so Hot Girl Problems. So, oh my God, he won't stop calling me.
Hot Girl Problems. Ist das die Entsprechung zu Third World Problems?
Ich weiß es nicht. Ich habe es auch nur aufgeschnappt und als meins verkauft gerade.
Oh, wie toll. Wir haben Hot Girl Problems.
Ich wollte nur mal sagen, ich habe keine Hot Girl Problems. Schreibt nach wie vor niemand an und mich spricht nach wie vor niemand an.
Mm. Bescheidenheit ist halt eine Zier.
Aber ich gehe auch nicht viel raus, deswegen wahrscheinlich liegt es daran.
Wir alle, Chrissy, die anderen gehen auch nicht raus. Wenn
wirklich?
Du rausgehen würdest, wärst du dort ganz alleine, ja.
Aber das, ich kriege das ja auch nicht mit, weil du kannst mir jetzt viel erzählen, weil ich gehe ja nicht raus.
Wir haben ja hier bei Plus Eins nicht nur die Gelegenheit, uns Lieblingsgäste einzuladen, sondern dürfen auch Fragen stellen, die uns bewegen. Und da greifen wir, da schöpfen wir aus dem Vollen. Ich habe es dieses Mal ein bisschen auf Chrissys Schultern gelegt. Ich habe gesagt, Chrissy, du darfst eine Frage stellen. Und daraufhin hat Chrissy mir eine Frage entgegengepoltert, wie ein Wurfgeschoss kam sie. Wieso ist die Welt so kaputt und die Leute sind so gemein geworden?
Toll hast du mich nachgemacht, Caro. Genauso ja. Klinge ich.
Ich möchte von dir noch mal kurz wissen, wie ist das gemeint?
Naja, es ist so gemeint, wie ich es gestellt habe. Ich habe das Gefühl, dass gerade echt so ein bisschen an allen Ecken und Enden die Welt untergeht. Ich war zum Beispiel neulich im Theater in Cottbus und beziehungsweise ich wollte zum Theater hin und da bin ich in eine Demo gelaufen von Querdenkern, Nazis, besorgten BürgerInnen und ich dachte, was passiert hier? So, es war so krass, dass wir uns in ein Restaurant gerettet haben, weil die da rumgeböllert haben und es war unfassbar schrecklich. Und auch wenn ich online gehe, ich habe immer wieder das Gefühl, sind hier alle verrückt geworden? Was ist denn los? I think we're doomed. Und deswegen kam die Frage relativ schnell.
Plus eins. Die Antwort.
Ich begrüße an dieser Stelle Friedemann Karik, Autor, Welterklärer, Positivdenker. Schön, dass du da bist.
Danke, Caro. Hallo, Chrissy.
Hi.
Nun begab es sich, dass ich diese Frage, die Chrissy wie ein Wurfgeschoss rausgeschleudert hat, an dich weitergegeben habe. Und ich habe eigentlich vermutet, dass du sagst, ja, geht's noch ein bisschen allgemeiner. Aber du hast sofort gesagt, ja, sehr gute Frage. Dazu kann ich was sagen. Dazu hast du jetzt Gelegenheit, Friedemann.
Vielen Dank. Also als erstes freue ich mich ja immer, wenn jemand die generelle Beschissenheit der Dinge mal ausspricht. Das ist ja schon, finde ich, ein erster Schritt vielleicht zur Besserung, dass man einfach mal sich Luft macht. Und als Berufsoptimist frage ich mich aber natürlich dann schon so, stimmt das? Also ist es denn wirklich schlechter geworden oder war die Welt und die Menschheit vielleicht immer schon mal schlecht? Und ich glaube, das liegt jetzt akut, dass es vielen Leuten so geht, dass sie denken, das kann alles gar nicht mehr wahr sein, liegt schon an den letzten 2 Jahren auch. An der Pandemie und wie hart das war, weil da sind ein paar Sachen, glaube ich, nochmal uns klarer geworden, die wir lange verdrängt haben. Also neben dem ganzen politischen Schlamassel und der mittelträchtigen Solidarität und dass eben so ungefähr 10-20% der Menschen anscheinend auch so ein bisschen so einen Vertrag aufgekündigt haben, wie die QuerdenkerInnen, von denen du gesprochen hast, Chrissy, haben wir ja auch vor allem gesehen, finde ich, wie ungerecht diese Last verteilt wurde und dass die Reichen jetzt mal wieder reicher geworden sind, mehr superreich als vor der Pandemie und dass die armen Krankenpflegerinnen, die sind bestimmt nicht reicher geworden, ganz im Gegenteil. Und diese Ungerechtigkeit, glaube ich, die geht uns einfach wahnsinnig auf die Nerven und die macht Leute sauer und die macht ja auch zum Beispiel einfach den Planeten kaputt. Also die Klimakrise ist währenddessen ja nicht besser geworden und die Pandemie ist ja auch eine indirekte Folge unserer Ausbeutung der Natur. So, und dieses ganze Wollknäuel an Problemen verdrängen wir, glaube ich, in guten Zeiten so ganz gerne und in schlechten Zeiten, so wie die letzten 2 Jahre, da kommt es raus und dann kriegen die Leute so einen Hass und dann sind sie auch gemeiner zueinander. Das waren jetzt die schlechten Nachrichten. Tut mir leid.
Also wieso ist die Welt jetzt so schlimm geworden? Die Antwort ist Kapitalismus.
Ja, die Antwort ist tatsächlich leider Kapitalismus. In Deutschland ist ja immer so, wenn jemand sagt, der Kapitalismus ist das Problem, dann haben immer alle Angst, dass man jetzt mit Marx und Engels den Kommunismus einführen will. Und das ist überhaupt nicht mein Thema, aber ich glaube, dass wir viel zu oft uns privat so gegenseitig individuell bekriegen und sagen, ja, die war gemein zu mir und der war unfreundlich im Supermarkt und die systemischen Ursachen so ein bisschen außer Acht lassen, weil die sind natürlich auch sehr groß und kompliziert und wie soll man den Kapitalismus jetzt ändern? Die gute Nachricht ist aber ja, dass wenn etwas menschengemacht ist, wie ein System oder eine Zerstörung der Umwelt, dann kann man es ändern. So, da können wir an bestimmte Schrauben gehen und das passiert ja an manchen Stellen auch. Und ich glaube, wir müssen einfach gucken, dass wir den Kapitalismus, der uns ja auch viel Gutes beschert hat, ein bisschen menschlicher wieder machen, ein bisschen gerechter und ein bisschen grüner. Weil niemand zerstört das Klima zum Spaß und niemand geht zum Spaß auf solche Demos. Aber wenn den Leuten so ein bisschen keine andere Wahl gelassen wird, weil sie eigentlich alle nur ihre Ruhe haben wollen und Geld verdienen wollen, dann bewegt sich manchmal viel in eine schlechte Richtung. Und ich fände es, glaube ich, einfach im Sinne von Hoffnung, weil ich glaube, wir brauchen alle so ein bisschen Hoffnung, dass es nach der Pandemie wieder besser wird. Ich fände es gut, wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie man zum Beispiel Umweltschutz lukrativer machen kann als Umweltzerstörung. Mhm. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen weltverbesserisch, aber ich meine das genauso. Doch Wahnsinn, dass es mehr Geld bringt, wenn man CO2 in die Luft bläst, als wenn man es vielleicht da wieder rausholt.
Sag mal vielleicht, dass mal so eine ganz, ganz konkrete kleine Handreichung für den Einzelnen, wie man die Welt ein bisschen heilen kann. Was kann ich tun?
Genau, das war jetzt natürlich der ganz große Bogen, den ich mir erlaubt habe zu spannen. Ich muss bei dieser Frage immer an David Foster Wallace denken, den leider schon verstorbenen amerikanischen Autor. Der hat diese tolle Rede gehalten, This is water, das hier ist Wasser. Hat er, glaube ich, für irgendwelchen Uni-Absolventen gemacht. Und darin hat er einfach nur nochmal vergegenwärtigt, dass wir ja ein riesiges Geschenk haben als Mensch. Wir können uns entscheiden. Wir können uns in jeder kleinen Situation im Alltag entscheiden, wer wir sind, wie wir reagieren wollen und wie wir unsere Mitmenschen sehen. Und er hat die tolle Übung gehabt, er hat gesagt, wenn mir jemand auf die Nerven geht da draußen, weil er mir den letzten freien Parkplatz wegschnappt oder mich schneidet oder im Supermarkt mit dem Wagen in die Hacken fährt, dann versuche ich mir immer zu überlegen, was ist die bestmögliche Interpretation der Situation. Also überholt der Typ mich mit dem Auto vielleicht zu schnell, weil er unbedingt ins Krankenhaus kommen will, weil seine Freundin gerade ihr gemeinsames Kind bekommt. Und hat die Frau im Supermarkt, die mir den Einkaufswagen in die Hacken rammt, vielleicht sieht die ganz schlecht und hat wahnsinnige Angst zu erblinden. Und ich glaube, das sind so kleine, total simple Übungen, um sich selber auch wieder darin zu schulen, man hat doch auch immer Macht über diese ach so böse Wirklichkeit, zumindest in der Interpretation.
Ist das was, Chrissy, wo du direkt anknüpfen kannst? Fühlst du dich da angesprochen bei der Geschichte?
Ja, ich finde auf jeden Fall, ich habe gerade parallel mal bei Insta geguckt, ich glaube, du bist ein schlauer Typ, Friedemann, also wirkt auch so. vielen Dank.
Immerhin.
Jetzt habe ich die ganze Zeit überlegt, du hast ja beschrieben, wenn es Probleme von außen gibt, ne? Also der Typ im Supermarkt oder der das Auto, was dich schneidet. Ich frage jetzt hypothetisch für einen Freund, was ist denn, wenn man vielleicht selber das Problem ist?
Ja, das ist immer eine schwierige Frage, ne? Wenn man, ob man das überhaupt merkt. Ob man das überhaupt merkt, meine Oma hat immer gesagt, du musst keine Angst vorm Sterben haben, weil tot sein ist wie dumm sein. Die anderen haben das Problem. Du merkst es ja nicht, dass du es bist.
Wow, schlau. Guck mal, bei denen liegt schlau sein in der Familie. Schon Oma Karik war voll der Fuchs.
Ja, von der habe ich alles, was ich weiß, habe ich von dieser Frau. Und das ist natürlich immer das Problem, dass die Leute, die das Problem sind, nicht denken, dass sie das Problem sind. Und da muss man natürlich hart in den Spiegel schauen. Und hoffentlich hat man Menschen im Umfeld, die einem im Zweifelsfall diese Frage auch beantworten. Und da kommen wir zu meinem letzten ganz wichtigen Punkt. Ich glaube, wir sind super unehrlich zueinander. Und darin liegen auch sehr viele Probleme. Vor allem wir Deutschen können das ganz gut, dass wir so passiv-aggressiv über Sachen rumgehen. Und da hilft es vielleicht von den Freunden und Freundinnen, radikale Ehrlichkeit einzufordern und genau diese Frage zu stellen, die du gerade gestellt hast. Habe ich ein Problem oder bin ich das Problem? Was sagt ihr eigentlich dazu?
Oh, wow. Also ich möchte da jetzt auch gar nicht mehr sehr viel hinzufügen. Ich glaube, ich muss diesmal auch nicht zusammenfassen, was der Einzelne tun kann. Das hast du wahnsinnig anschaulich gemacht.
Kannst du mich jeden Tag anrufen?
Jetzt hör auf, wir haben nur einen Friedemann und den benutze ich gerade. Friedemann, schön, dass du wieder dabei warst.
Ja, ich sage dazu einfach besser gar nichts mehr.
Tut mir leid, ich war unsachlich. Wenn wir wieder mal eine ganz große Frage haben, die uns jemand vereinfachen und veranschaulichen soll, dann rufen wir dich sofort wieder an.
Super, bis bald.
Bis dann, ciao. Christine Nickels ist heute mein Lieblingsgast, unser Gast, Künstlerin, Sängerin, wirklich Herzensfreundin, Schauspielerin, aber auch. Und du hast mir, als wir telefoniert haben vor dieser Sendung, was gesagt, was ich so über dich noch gar nicht wusste und was ich auch nicht vermutet hätte. Nämlich, du hast eigentlich Schauspiel studiert an der renommierten Ernst Busch, das kann man ja mal vielleicht dazu sagen, Schauspiel studiert. Aus Unsicherheit und aus Angst, Angst vor Menschen hast du als Grund angegeben, ausgerechnet Schauspiel zu studieren. Da frage ich mich ein bisschen, hat dir das denn geholfen?
Also das war jetzt nicht der alleinige Grund, warum
Nein.
ich Schauspiel machen
Naja, nee,
wollte.
Das stimmt. Unter anderem.
Meinen Beruf deswegen. Gelernt habe, aber das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, meine Schüchternheit zu überwinden. Ich war ein sehr schüchternes Kind. Ich habe mit, oder auch eine sehr schüchterne Jugendliche und habe mich eigentlich nie getraut zu reden. Und habe da, glaube ich, im Schauspielstudium nicht nur gelernt, warte mal, so funktioniert ein Körper und wenn ich das mache, passiert das beim anderen und da ist mein Stimmsitz und so weiter, sondern auch ein bisschen sich mit seiner eigenen Angst auseinanderzusetzen und vielleicht die Flucht nach vorne zu machen und sich panisch, innerlich schreiend, weinend dem zu stellen und dann zu merken, ist gar nicht so schlimm.
Ist diese Angst die Angst, sich zu zeigen?
Vielleicht. Oder die Angst, auch gesehen zu werden. Und ich kann es nicht genau sagen. Ne? Ich bin auch keine Psychologin. Ich weiß es. Ich bin lediglich, hier und da verschwende ich mal einen Gedanken an mich selber, aber ich habe sonst keinen Plan.
Ja.
Diese Angst Das ist die Angst davor, ja, oder war damals die Angst davor, gesehen zu werden. Und was passiert, wenn man wirklich erkannt wird als der Mensch, der man ist, oder wirklich gesehen wird? Und vielleicht ist es da ist das ja gar nicht schön.
Mhm.
Also da gibt es, glaube ich, viele, viele Gründe, warum man sowas entwickelt.
Jetzt haben wir nur einen Punkt, glaube ich, gerade ein bisschen übersprungen. Und zwar hast du gesagt, du warst sehr schüchtern.
Mhm. Oder ängstlich.
Statt dich in einer Logistikabteilung oder sowas zu verstecken, hast du dich entschlossen, auf die Bühne zu gehen. Warum?
Weil ich da raus wollte, weil mich diese Angst, die ich hatte, wahnsinnig gelähmt hat und ich irgendwie gemerkt habe, ich bin nicht in meiner Kraft und ich komme nicht dahin, wo ich bin und ich wollte mich dieser Ohnmacht entledigen, glaube ich. Das sage ich jetzt so, ne? Mit 35, als ich mich dazu entschieden habe, das zu machen, habe ich diesen bewussten Vorgang gar nicht so gehabt, aber im Nachhinein glaube ich, das war so.
Also das heißt, etwas in dir wusste schon, was richtig ist und hat dich dann dahin geleitet.
Ja, absolut. Also ich habe einfach, glaube ich, da ein Vertrauen gehabt, dass das irgendwie, dass sich das die Situation ändern muss, dass ich so nicht weiterleben möchte, dass ich unglücklich bin und dann habe ich das dann gemacht. Ne?
Also da stelle ich fest, tatsächlich, wenn ich jetzt unser ganzes Gespräch, aber auch unsere Freundschaft rekapituliere, dass man immer beides hat. Also man hat das Unvermögen, die Angst, die Lähmung, aber immer auch die Lösung gleichzeitig in sich.
Boah, stell dir mal vor, das wäre so, das ist doch fantastisch.
Ne? Naja, es ist ja, also jetzt im Falle deiner Schüchternheit so gewesen, ne? Etwas hat dich auf die Bühne gezogen, weil du insgeheim wusstest, dass du dich zeigen und rausgehen musst. Und jetzt gehst du faktisch noch einen Schritt weiter. Du setzt noch einen drauf und beschreibst all diese Gefühle, die in dir sind, die Angst, die Wut, der Zorn, die Verzweiflung. Und schreibst es nieder und bringst es sozusagen als Album raus.
Ja, oder auch mal das Gefühl zu haben, dass man eben keinen Grund zu schreien mehr hat, wie auch ein Song heißt, weil der Grund ist zu klein. Oder zu sagen, I'm fine. So.
I'm fine. Ja. Hören wir doch mal kurz rein. Ja, I'm fine. War das ein Ausschnitt davon wenigstens? Das wirkt jetzt überhaupt nicht mehr auf mich so, als ob es heißt, es geht mir gut, sondern tatsächlich würde ich zum jetzigen Zeitpunkt eher dieses Lass mich in Ruhe interpretieren.
Aber das finde ich halt wieder großartig, weil du für dich jetzt darin was siehst und interpretierst und es macht was mit dir. Und das will ich auch gar nicht irgendwie, ich will gar nicht erklären, wie genau ich mich bei was wie gefühlt habe, weil ich das viel schöner finde, wenn ich das einfach losschicke und da jeder für sich selber vielleicht ein Plätzchen findet in dem Song.
Okay, also du adressierst es auch gar nicht so genau. Du lässt quasi deine Gefühle so ein bisschen zufällig in diese Lieder reinlaufen.
Nee, zufällig auch nicht, aber ich habe keine Agenda. Also ich sag nicht und ich will dann irgendwie, okay, pass auf, das ist der Song und dann sollen die Leute das und das. Das mache ich gar nicht, weil ich ja den Anspruch habe ich auch gar nicht.
Die Platte heißt I'm fine, der Song heißt auch so. Mhm. In diesem Song sagst du irgendwann, du säuselst mehr. Vielleicht gehe ich nach Vermont. Da bin ich ja zwar noch nie gewesen, aber vielleicht.
Ich säusel. Du bist so frech.
Nach. Wieso ist säuseln? Ist das nicht in Ordnung?
Säuseln ist sowas.
Ach so, na, von mir aus, du sprichst es aus, aber auf eine. Sag du, was du da tust.
Ich rede.
Ja, du redest. Davon nach Vermont zu gehen, jetzt nur noch mal eine Frage. Ich mache für viele meiner persönlichen Probleme auch das Umfeld, und zwar konkret Berlin, verantwortlich. Mhm. Weil hier kommt doch ganz schön so Culture Clash-mäßig was aufeinander. Könntest du dir vorstellen, die Stadt zu verlassen?
Ich stelle mir andauernd vor, woanders zu sein. Gleichzeitig mag ich aber auch, ich mag Berlin sehr. Ich glaube, ich werde hier auch noch eine Weile bleiben. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich an vielen verschiedenen Orten noch sein werde.
Kein Ort zum Sterben, ne?
Vielleicht ist es genau der Ort zum Sterben, obwohl da würde ich dann Bielefeld nehmen wahrscheinlich. Ich weiß
auch
nicht.
Ein Song auf deiner Platte, der sehr gelungen ist, Bielefeld.
Das Ding ist ohne Scheiß, ne? Aber man nimmt sich immer irgendwie selber mit. Das klingt so abgeschmackt. Aber wenn ich es hier schon nicht gebacken gekriegt habe, dann glaube ich, kriege ich es in New York auch nicht hin. So ganz blöd gesagt.
Allein sein.
Ich bin Oliver und ich moderiere in Deutschlandfunk Kultur ab und zu nachts eine Nachtsendung. Als ich als Jugendlicher mich fürs Radio begeistert habe, fand ich das nachts auch immer ganz toll, Radio zu hören, weil man wusste irgendwie, man sitzt allein in seinem Kämmerchen und hört unter der Bettdecke Radio und da irgendwo ganz weit draußen in einem Studio sitzt auch jemand, vermutlich auch allein. Diesen besonderen Moment des Alleinseins, den finde ich heute immer noch in meinen Nachtsendungen. Man sitzt halt tatsächlich allein im Studio und mit großer Wahrscheinlichkeit ist im Funkhaus auch niemand weiter, außer der Pförtner vielleicht noch. Da ist dann wirklich alles abgestellt. Also da gibt es keine Termine und keine Dinge, die einen so beschäftigen aus dem Tagesgeschäft. Und da kommt man dann plötzlich so auf Gedankengänge und Ideen, die man tagsüber nicht hat. Und das macht es dann nachts nochmal so schön meditativ, wenn man dann irgendwie auch nochmal auf eine besondere Weise über das Leben nachdenkt und dann doch irgendwie unglaublich glücklich wird, weil das ist eine sehr glücklich machende Form des Alleinseins. Also es ist ein privater Akt. Ich spiele da irgendwie Musik, die mir gefällt und die ich mir selbst natürlich auch sehr gerne anhöre. Aber trotzdem hat das was Staatstragendes oder was ja Wichtiges, weil man sich keinen Fehler erlauben darf. Man ist ja trotzdem auf der Arbeit und es ist ja trotzdem irgendwie, ich sende da dann für Leute, die potenziell in ganz Deutschland das hören können. Und das ist dann nicht mehr ganz privat und diese tolle Mischung macht das irgendwie aus. Selbst wenn ich dieselbe Playlist, die ich nachts spiele, zu Hause allein mir vorspielen würde, in derselben Situation nachts, es wäre nicht dasselbe, sondern das Feeling zu wissen, man sitzt in einem Studio und sendet das für irgendjemanden da draußen, das macht es dann zu was Besonderem.
Meine liebe Chrissy Nickels, diese gemeinsame Zeit, die wir hier hatten, die rollt sich jetzt so ein bisschen dem Ende entgegen.
Es ist schon Gott sei wieder Dank, ich hatte auch echt keinen Bock.
Es ist schon wieder an der Zeit, auf Wiedersehen zueinander zu sagen. Ich nehme mit, dass es wirklich immer eine Freude ist, mit dir zu sprechen, im Radio, aber auch ohne Radio.
Ach, das, Dankeschön.
Möchtest du noch was sagen, Chrissy?
Nee, ich gehe jetzt.
Nee.
Nein, es war, danke, dass ich hier sein durfte, sehr schön. Ich rufe dich nachher an, okay?
Du bist mein Freund, bis dann, tschüss. Das war's mit unserem Lieblingsgast-Podcast und in unserem Geschichten-Podcast. Da ist unsere Redakteurin Anne-Sophie Schmidt der Mail einer Plus-Eins-Hörerin nachgegangen, und zwar Elena Schiller hat sich mit ihrer besonderen Geschichte bei uns gemeldet. Elena ist in Papua-Neuguinea aufgewachsen. Als sie 9 Jahre alt war, zog die Familie zurück nach Deutschland. Für die Eltern die Rückkehr in die vertraute Heimat. Aber für die kleine Elena ein Ankommen in einem fremden, völlig unbekannten Land.
Deutschland war für mich kalt, aber mich hat gar nicht so die Temperatur so sehr gestört, sondern das ganze Gefühl war einfach kalt, also metallisch, klirrend, also so wie Metall auf Asphalt, so klang das irgendwie für mich. Weniger Tiere, also alles war grau und hart. Also ich bin ja weiterhin immer barfuß gelaufen, aber es war ja alles nur Asphalt. Also in Deutschland, sobald man sich von A nach B bewegt, läuft man auf was Hartem.
Ja, für Elena hat da tatsächlich eine Krise begonnen, als sie hier nach Deutschland musste. Wie es ihr jetzt geht, hören Sie in unserem zweiten, unserem Geschichten-Podcast.